Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Episode Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Fabu, wir sind beide wieder in der Schweiz. Wie geht's dir?
Hoi, Tobi. Ganz ehrlich gesagt, Jetlag. Ja, immer gemeint, das gäbe es nicht, aber wenn man älter wird, kommt das, glaube ich, so mit 35. Ich bin gespannt, ob du auch schon drunter leidest. Ich bin ja ein bisschen älter und habe wirklich gestern Abend, auf dem Abend bin ich nicht müde gewesen. Ich bin am Montag gelandet in Zürich. Zum Glück ist ein bisschen US-Sport gelaufen die halbe Nacht, aber dementsprechend habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel geschlafen. Hast du schon Jetlag oder bist du da noch genug jung?
Nein, ich habe auch Jetlag. Ich finde, von Amerika zurück auf Europa finde ich immer am schwierigsten zum Verdauen. Aber ich glaube, heute sieht es gut aus, dass ich das schon im Griff habe. Und ja, ich habe ja das letzte Mal gesagt, es sei das erste Mal, dass wir zusammen auf einem anderen Kontinent aufnehmen. Aber wir sind ja zusammen in Katar am Aufnehmen gewesen, darum war das völlig Schwachsinn gewesen. Ja.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, völliger Schwachsinn.
Ja, nun. Ja, nun. Als nächstes zusammen in Südamerika aufnehmen. Brasilien. Kannst du dir mal dein Rio zeigen?
Rio de Janeiro. Aber sag schnell, kannst du den Journalismus jetzt retten nach deinem, was hast du eigentlich genau gemacht? Wie nennt man das? Nach deinem Master in Columbia University in New York?
Das ist immer noch ein ongoing Prozess. Also das geht noch weiter über die nächsten Monate. Zum ehrlich sein, hätte ich glaube gerade jetzt eine Stunde. Mhm. Aber Terminkonflikt. Ich habe jetzt die nächste Woche immer wieder sozusagen Klasse, einfach online, und dann muss ich wieder auf New York und dann wieder online Klasse. Ich bin da dran, den Journalismus zu retten. Muss ich schon schnell sagen, auch wenn es vielleicht niemand interessiert, wenn ich so die Probleme, aber auch die Möglichkeiten von den Journalisten, Kolleginnen und Kollegen in Amerika gesehen und die in der Schweiz, uns geht es dann schon auch noch ein bisschen besser. Also wenn die Election Year, also Wahljahr, hören, was ja jetzt der Fall ist, macht das dann eine große Freude?
Also was ich weiss, ist, dass es ja ein wahnsinniges Zeitungssterben gegeben hat in den USA, aber es ist auch schon ein harter Kampf, oder?
Naja, aber gleich hat es nicht überall irgendwo wieder, ich weiß nicht, irgendeinen Case, wo eine kleine Stadt in Texas plötzlich 5 Millionen will investieren in eine neue Zeitung. Und ich meine, das ist ja dann für Schweizer Verhältnis schon auch noch viel Geld im Journalismus.
Ja, logisch, ja. Aber bist du optimistisch, dass du etwas lernst dort?
Ja, ich habe schon sehr viel gelernt. Vor allem hat es auch wirklich von der Columbia Business School, wo ja wirklich, also Columbia ist eine von, glaube ich, Top 3, 4, 5 Universitäten auf dieser Welt, haben wir mit dem so ein bisschen Strategie, Marketing, Wirtschaft, Professor und einer, der so Verhandlungsexperte ist und das auch den Studenten, also so tagtäglich, wie sagt man, Lehrer ist ja glaube ich nicht mehr das richtige Wort bei der Universität.
Aber Dozenten.
Dozenten, der eine ist mega berühmt, weil er im Rahmen vom Start vom Israel-Konflikt im Oktober mit Palästina eine sehr klare Meinung hatte und auch irgendwie gegen die Universitäten kritisiert hat für ihre Haltung. Und das ist schon mega spannend gewesen. Also das sind wirklich mega, mega, mega Brains. Nicht im Vergleich zu den Lehrern und Lehrerinnen, wo ich bis jetzt erlebt habe in meinem Leben.
Also ich kann nicht singen und keine Fanfaren lassen klingen, aber wir können schon ein bisschen stolz sein, dass ein Mitglied von einer anderen Liga an dieser Elite-Uni dabei ist. Super Sache. Ich bin nicht ganz so elitär unterwegs in den USA. Mehr so ein bisschen golfen, shoppen, essen, trinken, Sonne geniessen in Florida. Ein bisschen der Proll im Umzug, aber hat mir auch gefallen. Ja. Leider Miami Dolphins ausgeschieden. Ich war auch noch im Spiel vorher, aber ja, ist gleich. Es war schön gewesen.
Gut, man muss vielleicht als Randbemerkung auch schnell sagen, wenn natürlich musst als Miami-Team auf Kansas fliegen, wo irgendwie, was ist es, minus 18 Grad oder so während dem Spiel.
Ja, Chill Factor minus 35, ja.
Ja, dann hast du doch auch kein Brot.
Lass sie deppen, wenn sie das Heimspiel hätten gewonnen, hätten sie in Miami können spielen. Also ich hatte auch ein bisschen Verletzungspech, aber das ist definitiv nerdig, würde ich sagen.
Ja.
Wie auch meine Trauer, dass der Rafa nicht kann spielen kann, damit wir das auch abgehandelt haben. Und Handball-EM, interessiert dich nicht? Kurze Antwort.
Gar nicht. Aber jedem das seine. Also ich weiss, dass es ganz viele Leute interessiert. Das ist ja doch auch eine grosse Sportart in der Schweiz. Wir haben auch da Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter, die für Kadetten Schaffhausen Feuer und Flamme sind. Also ich komme das schon auch immer wieder mit über. Und also ja, es interessiert. Und wie sieht es bei dir aus, Handball?
Ich bin beruflich ein bisschen involviert vom Frauensportmagazin her. Da haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Handballverband, aber natürlich mehr Frauenhandball logischerweise. Darum bin ich da jetzt ein bisschen näher dran und habe jetzt das auch ein bisschen verfolgt oder verfolge es. Deutschland klare Niederlage, Frankreich die Reaktion, aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Freak. Aber ja, es ist auch noch cool mit den Stadien, mit den Fans von der Färöerinsel. Hast du vielleicht gesehen? 6'000 sind da mitgereist, ich war 2 Mal auf der Färöerinsel. Das ist, glaube ich, fast, ja, ich weiß nicht, wie viel von der Bevölkerung sind da auf Deutschland gegangen. Es kann schon cool sein, auf höherem Niveau Handballsport, also so ein Spiel. Es ist vor allem ein härter Sport. Also, der Neymar wird wahrscheinlich nicht unbedingt brillieren im Handball.
Schön, dass du das sagst. 6'000 Leute aus der Färöerinsel, das heisst, das öffentliche Leben stillgestanden.
Ja, genau. Vor allem der Flughafen bist du schon mal gewesen. Der Flughafen ist dermassen ein bisschen. Die müssen einfach schauen wegen der Winde. Aber ja, offenbar haben sie es auch geschafft, via Kopenhagen oder was auch immer. Finde ich noch beeindruckend.
Ja, schön. Wenn wir noch beim Thema anderer Sportarten sind, ich muss es schon schnell sagen, also der Marco Odermatt hat mich bis nach New York beeindruckt, was der auch diese Saison wieder zeigt. Ist crazy. Crazy. Schade, dass es weltweit nicht so interessiert. Also er ist jetzt nicht gerade der neue Roger Federer, so aus weltweit Perspektive, aber schon krass. Ja?
In den USA hat es, glaube ich, kein Mensch interessiert. Aber ja, er ist offenbar wirklich Jahrhundert-Skifahrer, kann man das sagen. Nach irgendwie zubringt, ein paar Bären oder raus, das hat so viel gegeben. Aber ja, ist sehr beeindruckend. Bin ich voll bei dir, ja.
Schön. Dann kommen wir zum Fußball. Gibt ja sehr viel Aktuelles. Wenn wir zuerst mal über das Thema Awards vom Montagabend reden?
Und schon wieder Fanfarenklang. Tobi Wedermann, andere Liga-Mitglied, Schweizer Vertreter bei FIFA-Wahl, als einziger Journalist. Neben ihm haben nur sein Gespusi, der Granit Xhaka und der Nationaltrainer Murat Yakin aus der Schweiz dürfen Stimmen abgeben. Wie bist du zu dieser Ehre gekommen?
Du, ich habe seit ich das Ressortsport übernommen habe, logischerweise immer wieder mal Kontakt gehabt mit der FIFA, dann auch in Katar mit Leuten von FIFA zu tun gehabt. Entschuldigung, und ja, irgendwann bin ich dann gefragt worden, ob ich Lust hätte, das zu übernehmen, und ich habe mich also sehr, sehr gefreut, weil ich doch auch finde, das ist ja schon auch ja, ein bisschen Bestätigung, dass ich nicht alles nur falsch mache als Fußballjournalist in den letzten 3 Jahren.
Kann man so sehen, er hat jetzt natürlich bösartigerweise eine Frage, ob sie niemand haben wollen, mit Kompetenz, aber da lasse ich jetzt den Spruch. Zuerst mal, gell, bist du das Jahr?
Ja. Ich war das erste Mal, auch das erste Mal an einer Best FIFA Awards gestern Abend in London. Ist eine coole Sache gewesen. Bei der Männerwahl bin ich jetzt sehr überrascht gewesen, wie auch ganz viele andere in dieser Location.
Ja, überrascht ist, das hast du letzte Woche gesagt, statt überrascht. Ich glaube, diesmal stimmt das Wort stimmen. Das ist ja völlig absurd. Also, wie kann der Lionel Messi... Was ist er überhaupt? Ja, Weltfußballer werden im Jahr 2023, Bewertungszeitraum nach der WM bis 20. August, glaube ich, hat irgendwie 5 Goal für Paris gemacht und ein halbes für Miami. Also völlig weird. Ich nehme mal an, du hast schon ein bisschen anders abgestimmt.
Ja, also das ist auch öffentlich. Ich habe am Messi gar keine Stimme gegeben. Nicht einen Punkt hat er von mir bekommen. Es ist auch wirklich in dieser App, die es einem freischaltet zum Abstimmen, ist ganz klar gestanden, die WM zählt nicht mehr. Obwohl sie ja für die letzte Saison eigentlich ein Award ist. Aber die WM zählt nicht, ganz klar ausgeschlossen aus den Bewertungskriterien, weil wir die ja schon mit dem letztjährigen Award haben ja alle Argentinier abgeräumt. Und darum, also ich habe ganz klar Erling Haaland als Nummer 1 gehabt, also volle Punktzahl, nachher der Kylian Mbappé und als Dritter der Kevin De Bruyne. Ja, Mbappé auf 2 kann man vielleicht auch darüber streiten. Vielleicht nicht alle 3 hätten zu Manchester City spielen sollen oder so. Aber wieso, dass der Messi Weltfußballer geworden ist, verstehe ich wirklich nicht. Und ich glaube, der ist selber so überrascht, weil Wir haben jetzt bald 24 Stunden nach der Wahl und der hat noch, sich gar noch nicht dazu gebissen, sondern nicht mal einen Instagram-Post. Also ich glaube, dem sein Social-Media-Team ist sogar komplett im Seich und überrascht von dieser Wahl. Er selber hat ja nicht können für sich abstimmen, aber er hat ja auch am Haaland 5 Punkte gegeben, also das Platz 1.
Mhm.
Ja, ich bin, wie du weißt, nicht der allergrößte Fan vom Haaland. Es geht auch nicht um Fan sein. Ich finde, aber man kann ihn auf 2 setzen, man kann den Mbappé auf 2 oder den De Bruyne auf 3. Vielleicht der Rodri hätte ich noch hoch eingeschätzt, nicht, obwohl er halt der Champions League-Final entschieden hat. Aber grundsätzlich hast du eine gute Wahl getroffen. Der Messi gehört nicht mal zu den 50 Besten, meiner Meinung nach, in diesem Bewertungszeitraum. Mal jetzt gerade ein bisschen hart klingen, aber es ist doch so. Also, er profitiert von seinem Namen. Wahrscheinlich haben nicht alle das so genau gelesen wie du. Ich denke jetzt, Murat Yakin hat es auch nicht gelesen, wenn er überhaupt selber abgestimmt hat. Was hat der? Messi 1, Alvarez 2 und wer ist das 3? Weißt du es gut?
Mbappé 3, okay. Und letztes Jahr hat er abgestimmt, Messi 1, Mbappé 2, Alvarez 3. Also vielleicht kennt er auch einfach nur die 3.
Also wieso der Alvarez vor dem Haaland? Also das ist ja für so speziell wie seine Nomination von der Rechtsverteidiger manchmal. Kann man schon das Fragezeichen setzen. Aber ja, weißt du, was heisst immer, FIFA sind mischeln und bescheissen und machen und tun. Jetzt hätten sie mal einen guten Grund gehabt, etwas zu bescheissen und zu manipulieren. Wo es ist ja ein Schämmer. Es ist ja peinlich für die FIFA und für alle, die da schlussendlich involviert sind. Also Lionel Messi, das ist dermassen absurd. Das kann man ja nicht ernst nehmen. Nicht mal er selber wird das können ernst nehmen. Und das ist ein bisschen schade, weil es halt eigentlich eine coole Sache, und die Awards, ich bin noch Fan von so Awards eigentlich, es nimmt ein bisschen Glaubwürdigkeit, meiner Meinung nach.
Ja, also beim Ballon d'Or im Herbst hat ja aus meiner Sicht komplett Glaubwürdigkeit verloren, weil dort ist ja wirklich das eigentlich als PR-Marketing-Coup gewesen, um das letzte Mal den Messi irgendwie würdigen. Da sind ja alle schon involviert gewesen. Und ich glaube, außer dem Mbappé und der Haaland, die auch vorher gewesen sind in Paris, haben da alle schon davor gewusst. Und jetzt ist es natürlich so, ich meine, der Aufschrei, ich verstehe den ja absolut und du und ich sind beide nicht einverstanden mit dieser Wahl, aber am Schluss vom Tag ist sie ja doch sehr transparent und ich meine, 25% sind Nationaltrainer, die abstimmen von der Verband, 25% sind Captain, 25% Medien und 25% Fans. Und bei Messi ist es einfach so, dass die Fans und Captains sehr für den Messi gestimmt haben. Schlussendlich war es ja punktgleich gewesen zwischen Haaland und Messi. Und Captains machen aber den Unterschied. Und Captains haben mehr für den Lionel Messi gestimmt, als hat er gewonnen. Also man kann wie den Vorwurf kann man ja jetzt nicht der FIFA machen, weil zum Beispiel die ganzen, also ich habe mir das schnell aufgeschrieben, wer da alles den Messi auf dem Eis gehabt hat von den Captains. Also logischerweise nicht gerade alle, aber Mbappé, Salah, Kane, Modric, Valverde, Lewandowski, Van Dijk, Lukaku, Robertson, Oblak, Donnarumma, Falcao, Granit Xhaka. Also, ich weiß nicht, schauen die einen anderen Fußball als mir?
Ja, die haben es wahrscheinlich auch nicht so genau angeschaut, die App. Ich begreife es wirklich nicht. Meine, der Messi, der grundsätzlich ist er logischerweise vielleicht sogar der grösste paar Geschichte, wie auch immer, aber und das haben sie sicher auch gewürdigt, sein Lebenswerk, aber es ist in diesem Bewertungszeitraum schlichtweg. Ja, es ist fast schon ein Skandal. Also, ich meine, weißt, mit Manipulieren, vielleicht hätten sie ja einmal ein 1 und ein 2 können vertauschen. Aber es war mehr ein dummer Spruch, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin natürlich auch für faire Wahlen. Was muss man sonst noch wissen? Das Trainer-Voting war ein bisschen ein Glatzkopf-Festival. Guardiola 1, glaube ich, Spalletti 2 oder der es eigentlich verdient hat, der Inter-Trainer in Sagi 3. Aber wobei Guardiola... Weißt, er hat allein für Rechtsverteidiger so viel Geld ausgegeben, wie der Inzaghi bei Inter in 3 Jahren nicht für alle Spieler. Also es ist, logisch ist der Guardiola gross, es ist wieder Messi, oder? Aber ist er wirklich der beste Trainer? Also im Finale sind sie recht unterdurch. Aber schlussendlich hat er alles gewonnen, kann man okay finden, die Wahl. Er hat jetzt eher das Paletti oder eben der Inzaghi genommen, muss ich ehrlich sagen, wo sie halt, wo ja, die Serie A sehr eng verfolgen und sehen, was die geleistet haben. Vielleicht noch schnell, bevor du dein Urteil abgibst, bei den Goalinnen bin ich auch überhaupt nicht einverstanden, dass der Ederson gewinnt. Der hat überhaupt nicht überzeugend gespielt, dass er gut war. In diesem Bewertungszeitraum, da war er ja noch nicht verletzt gewesen, überragend bei Real zum Teil. Der Onana war sicher auch auffälliger von Inter. Also auch dort. Das ist der Ederson nicht gewählt, wo er jeden Titel gewonnen hat.
Aber der Onana war, glaube ich, nicht mal in die Top 3 gewesen, oder? Schlussendlich.
Nein, ich glaube, es war doch der erste Dreh. Wie heisst der Goalie? Der Bruno hat ja irgendwie, weiss nicht, wie viele Millionen Fanvoting bekommen.
Ah, ja, ja. Stimmt. Der hat fast dreimal mehr Fanvotings bekommen als der Messi. Ja, vielleicht muss man das den Fans wieder wegnehmen. Vielleicht ist das die Erkenntnis. Oder vielleicht sind wirklich Trainer, Medien und Captains eigentlich ein guter Mix, um ein Kompetenzurteil zu fällen und eben nicht. Also man hat jetzt auch gesehen, der beste deutsche Nationalspieler, der gewählt wurde, ist ja dank zwei Influencer jetzt der Emre Can. Das ist ja, also eben, da können sich einfach ein paar Leute mit einer grossen Community einen Witz erlauben oder ein bisschen mobilisieren und kann man dann so das Voting stark beeinflussen. Darum weiss ich halt nicht, ob das noch zeitgemäss ist. Unter anderem bei den Schweizer Awards, wo wir ja jetzt nachher dazu kommen, wird ja kritisiert, dass Fans gar nichts zu melden haben. Ja, man kann es auch da wieder niemandem recht machen. Ich finde Guardiola ganz klar Nummer 1, der hat ja alles gewonnen. Also Triple, das ist für mich so klar gewesen, wie Haaland. Inzaghi ist ja Dritter geworden, hat von mir aber am zweitmeisten Punkte bekommen. Ich habe wirklich gefunden, der hat mich sehr beeindruckt während dieser Inter-Kampagne in der Champions League. Auch eben, wie er das City entschlüsselt hat im Finale oder fast entschlüsselt. Lustig dort übrigens, Lukaku hat ihm keinen einzigen Punkt gegeben. Spricht das wieder ein bisschen für den Charakter von ihm, oder?
Ja, vor allem der Penner, Entschuldigung für das Wort, wenn er dort ein Goal schießt, der kennt ja den Zag in die Wahl, der bräuchte die Stimme vom Lukaku nicht mehr. Aber ja, es spricht schon nicht für den Lukaku. Oder für ihr Verhältnis spricht es vermutlich nicht, dass er ihm keine Stimme gegeben hat.
Ja. Ja, und bei Mederson bin ich bei dir, oder? Ich habe auch geschrieben, also nur weil er beim besten Team von der Welt von der letzten Saison war, machen das nicht zum besten Goalie-Gurt, war für mich ganz klar das Nummer 1. Und ich habe da Onana aufgrund von seinen Leistungen bei Inter habe ich den auf dem 3 gehabt. Jetzt mit Manchester United ist das schon nicht mehr so stark.
Entschuldigung für den Penner, ich habe keine Gefühle verletzen. Ich bin grosser Freund von Lukaku, immer noch. Auch wenn er bei uns bei Inter nicht so viel Freude gemacht am Schluss, aber er ist ein Top-Stürmer, Top-Figur. Im Mann eigentlich auch wenn er ein bisschen viel Sachen gemacht hat, das ist mir gerade ein bisschen rausgerutscht. Du verstehst.
Ja. Ja, ja. Ich glaube, der Shitstorm ist schon am Brodeln, aber vielleicht ist es noch nicht spart gewesen. Was ich mehr noch vielleicht, wo auch, habe ich das Gefühl, fast ein bisschen Verzweiflung zeigt von, ja, Verzweiflung ist für das falsche Wort. Aber wie die FIFA müssen reagieren vielleicht auf die Wahl, zeigt ja Top 11. Dort haben wir einfach, was haben wir, schlussendlich vier Stürmerinnen genommen mit Haaland, Mbappé, Vinicius Junior und dann einfach noch der Messi. Und ich habe so ein das Gefühl, man hat jetzt die Elf einfach so noch. Also man macht ja keine Aufstellung auf dieser Welt, hat vier Stürmer. Und man hat den Messi einfach dort noch reinquetschen, weil er ja Weltfußballer wird. Im Mittelfeld Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, also der Rodri fällt ganz, ganz klar. Und Abwehr, John Stones, Kyle Walker, Ruben Diaz, ein Goal, der gut war. Ja, eben, wieso das dann immer wieder passiert, dass beim Goalie Unterschied gibt zwischen der Weltgoalie und der FIFA Top 11, das würde ich auch nie verstehen.
Ja, die Weltauswahl ist ja eher Spielerei. Ich mache das ab und zu mit meinem Sohn, so eine Weltauswahl aufstellen. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen tagesformabhängig, wer das man da aufstellt. Messi sicher nichts verloren letztes Jahr, bin ich bei dir. Vielleicht noch wegen den Fans, ist noch interessant, eben US-Sport, wo ich sehr affin bin, dort haben die Fans bei all diesen Votings und die Amerikaner steuern auf solche Sachen noch viel mehr Gewicht als bei uns, oder? Und es ist ja, du hast das an Columbia University sicher auch gelernt, oder weißt es ja vor allem aus 20 Minuten Sportchef, wie wichtig das ist, dass deine Community und deine User und all was auch immer anbindest. Und für die FIFA ist es natürlich schon wichtig, auch sponsorentechnisch, weil sie auf ihrer Webseite dort, weißt du, auch nicht viele Millionen Klicks haben. Also das bringst du auch nicht mehr weg. Ich finde es grundsätzlich schon okay. Es ist, ich weiß nicht genau, wie gross das Vorauswahl war jetzt für die Fans. Oder? Ob man jetzt wirklich können, den Haaland Xhaka wählen, keine Ahnung. Oder ob es schon Namen hat gegeben, die vorbestimmt
waren. Vorgegeben.
Das schon. Also der Bono, der Goalie, hat es verdient gehabt. Aufgrund, wobei, er hat es verdient gehabt. Hat, ja, eben, ja, speziell.
Top 10 ist das, glaube ich. Aber Cristiano Ronaldo ist zum Beispiel gar nicht in den Nominierten gewesen. Je nachdem hat er ja vielleicht auch noch ein paar Millionen Fan-Votings aufgerufen.
Er hat sicher mehr verdient als den Messi, oder? Zum Beispiel.
Ja, eben, wir haben es vorher schon gesagt, es war noch eine andere Wahl gewesen, am gleichen Abend in der Schweiz, in deiner Heimatstadt. Wie hast du die verfolgt?
Ich finde es sehr spannend, dass es am gleichen Abend stattfindet. Ist wahrscheinlich, hat man das nicht gecheckt, wie die FIFA-Wahl. Wäre der Nationaltrainer nicht auch eingeladen gewesen und Captain jetzt gestern in London? Hast du das ein bisschen verfolgt?
Also, die drei Trainer sind ja alle dort gewesen. Der Ederson ist dort gewesen, der Kyle Walker und der Ruben Dias sind die einzigen gewesen aus der Top 11. Bei den Frauen sind aber alle geschlossen dort gewesen. Und das ist ja wirklich auch ein bisschen nach dieser erfolgreichen WM im vergangenen Sommer, ist auch die Gala ein bisschen im Zeichen gewesen vom Frauenfußball. Auch viele Frauen, oder fast alle Preise sind, nein, alle Preise sogar, sind von Frauen vergeben worden. Marta, da die Brasilianerin, hat auch noch einen Preis bekommen für ihr Lebenswerk. Logischerweise bei den Frauen ist es ganz klar, dort ist es ja von Anfang an klar gewesen, wer gönnt, oder? Da bist du ja ein grosser Fan von ihr.
Aitana Bonmatti, ja. Genau, stimmt, wir sind ja sehr ein männerlastiger Podcast, vielleicht sollten wir die Frau auch noch würdigen. Wo steht Top 11 an? Kannst du die auswendig Top 11?
Nein, die kann ich nicht auswendig, das tut mir leid. Aber ja, nein, also das ist drum Viele Nationaltrainer sind, glaube ich, nicht gewesen. Aber also der Muri und der Granit sind ja auch mal eh nicht an den FIFA Awards gewesen, oder?
Stimmt, ja, die sind in Bern gewesen, genau. Ja, was kann man sagen zu den Swiss Awards? Grundsätzlich finde ich es cool, auch hier, dass man das macht, dass es ja wie eine Zusammenarbeit ist von der Swiss Football League mit dem Schweizerischen Fußballverband, ein Get-Together von Schweizer Fußballwelt, ja, zu einem guten Zeitpunkt, kurz vor dem Rückrundenstart, eben sogar Nationalspieler können in einem Moment ja einfliegen, die im Ausland spielen. Granit Xhaka ist zum Nationalspieler vom Jahr gewählt worden. Finde ich völlig speziell. Eigentlich nicht ganz so krass wie der Messis Wahl, aber ja, machst dir ein gutes Länderspiel von immer erinnern oder mehrere gute. Ich weiß nicht genau, was das wie gewürdigt wird, aber der Akanji, der ja fast jeder Titel gewonnen hat mit City, hat man das überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und der Bewertungszeitraum weiss ich auch nicht. Wenn es das ganze Jahr ist, muss man sagen, okay, mit Leverkusen und Xhaka überragend natürlich. Kann man sich darüber streiten. Was am meisten zu reden geht, ist ja der Nachwuchsspieler vom Jahr, wo Fabian Rieder, hallo, mein ja, Darling.
Eins nach dem anderen.
Also gut, wie siehst du das mit dem Granit, genau, mit deinem Liebling?
Meine Gegenfrage wäre, also für dich wäre es klar Kanji gewesen. Bist du ein Nationalspieler?
Ja, aber es klingt so komisch, Nationalspieler. Wenn man die Leistung im Nationalteam beurteilt, ja, wo landest du? Bei Manduni? Beim Frühling von Manduni? Oder wo landest du? Wer ist der beste Nationalspieler?
Ja, drei oder vier gute Spiele. Ich bin auch überrascht über die Wahl von Granit. Und zwar, weil ich gemeint habe, eben der Manu Akanji hat ja einfach alles gewonnen, also muss es eher sein. Aber wenn es nur Best National Player ist und nicht sozusagen der beste Spieler von der Schweiz oder der beste Schweizer Spieler, sondern der beste Nazi-Spieler, habe ich vorher schnell geschaut, gemäss dem Notenschnitt vom letzten Jahr, wäre bei mir, glaube ich, gar nicht schon auch weit oben.
Ja.
Aber halt einfach, weil er halt aus meiner Sicht dann auch mal bei diesen Spielen, die es komplett verkackt haben, hat er zum Teil dann noch das Vieri bekommen, anstatt das Drei oder so. Ja. Aber ja, ich finde jetzt das, ich meine, weißt auch, eben, Akanji, ich meine, er hat alles gewonnen. Es wäre sicher absolut verdient gewesen, wenn er dort oben gestanden wäre. Aber der Granit, ich meine, der ist als einziger Bundesligaspieler in der Hinrunde von deinem Kicker als Weltklasse-Kategorie eingestuft worden. Mhm. Nicht ein anderer Spieler, nur Granit Xhaka hat Prädikat Weltklasse. Ist, glaube ich, auch jetzt in jensten Teams von der Hierrunde. Also der spielt schon auch eine richtig krasse Saison. Aber eben, ich bin absolut bei dir, dass es auch der Manu Akanji können sein. Anders als die zwei sehe ich aber eigentlich ehrlich gesagt niemand.
Ja, es ist schon so, er hat tatsächlich auch noch das eine oder andere halbwegs ordentliche Länderspiel gehabt. Und bei Leverkusen ist er Weltklasse. Ist der Kane nicht Weltklasse gewesen bei den Stürmern? Oder ist das noch gar nicht gekommen? Kommt das noch? Im Kick?
Die Stürmer weiss ich nicht, aber ich habe nur Mittelfeldspieler gesehen.
Also Mittelfeld,
der Leroy Sané habe ich gesehen, ist auch, glaube ich, als einziger bei den Flügel. Bei den Stürmer weiss ich nicht, ich habe nur Mittelfeldspieler. Also bei Mittelfeldspieler ist er der einzige Bundesligaspieler, sorry.
Ja, und der Xhaka ist mindestens der mit dem grössten Unterhaltungswert sowieso, oder kommt noch dazu. Und ja, man kann, okay. Bevor ich ein bisschen streng war, man kann das so sehen, wo man aber eben tatsächlich bei Leverkusen brillant spielt.
Und ich glaube, er freut sich auch über das. Also weißt du, das hat ja auch noch, ich finde das eben gestern, ich meine Messi, Haaland, Mbappé, alle drei nicht einmal vor Ort, obwohl die ganz grosse FIFA eingeladen hat. Und der Kani kommt dann halt für so ein Event und freut sich dann auch vor Ort. Ich glaube, der genießt die Wertschätzung schon auch. Und ja. Willst du jetzt über Amdouni reden oder wenn wir noch schnell den Meshu Kelia, der beste Super League-Spieler, der von mir auch keinen einzigen Punkt bekommen hat?
Wir können gut testen, Super League. Also, wer ist denn für dich der beste Super League-Spieler?
Ich habe den Insame auf dem 1 eingegeben. Auf dem 2 der Max Meyer, der Renato Steffen. Also, das ist halt dann aufgrund von dieser Zeit, wo man es abgeben musste.
Hey, ich finde es recht schwierig in der Super League.
Ja, darf ich mir das überhaupt verraten?
Ich weiß nicht, hat oder Yashari, fände ich super, aber kannst auch nicht auf die 1 tun, natürlich. Ja. Der Elia ist ja vor allem auch in der Champions League im einen oder anderen Spiel recht beeindruckend gewesen. Ja, es ist wirklich noch schwierig, sehr offen in der Super League, denkt es mir, wer das jetzt da ganz aufnimmst. Ja,
aber der Titel heisst ja best Super League Spieler, nicht best Champions League Spieler.
Ist es so, ja. Eben, ja. Darum hast du eigentlich nicht unrecht. Bei mir ist er auch nicht unter den besten drei, aber eben, es ist morgen schon wieder, es ist wirklich schwierig, finde ich, Super League jetzt zu sagen, der ist der Beste und aus dem und dem Grund. Es hat viele gute Spieler, aber kennen, die jetzt wirklich, muss sagen, wie der Haaland, wo alles in Grund und Boden schießt oder wo sensationelle Verteidigung und Leistung bringt. Ja.
Ja, es geht halt ums ganze Jahr 2023. Mhm. Darum ist dann Amdouni jetzt in dem nicht in der Verlosung. Sonst basierend nur auf letzter Saison wäre es ja schon, der hat ja schon recht für Spektakel gesorgt, finde ich, oder? Ja, wobei auch Hauptsache in der Euroleague. Ich weiß es nicht.
Aber,
also, nein, ich gebe dir recht, das ist schwierig. Aber wenn wir schon bei Amdouni sind, kommen wir doch zum grossen Aufreger vom Abend gestern.
Nachwuchsspieler vom Jahr, Fabian Rieder, völlig zu Recht natürlich, wo es auch der beste Nachwuchsspieler ist, was es gibt. nein, auch da, es ist eine fragwürdige Wahl, oder man kann immer darüber diskutieren. Zeki Amdouni hat auf Social Media reagiert, was ich auch nicht ganz so souverän finde, muss ich ehrlich sagen, wo er nicht gewählt ist worden, wo er offensichtlich tut, er hat es mehr verdient als der Fabian Rieder. Mindestens so kann man es interpretieren. Kann man so lassen, oder?
Ja, also er hat Lohn-Emojis gemacht dazu. Also es ist ja schon noch eine Ansage. Klar hat das dann, glaube ich, alles wieder gelöscht. Aber also ich kann ihn bis jetzt auch nicht so kennengelernt, dass ich ihm das zutraut hätte, dass der so reagiert. Vielleicht liegt es auch an der Sprachbarriere. Ich verstehe aber seinen Frust. Oder ich meine, der hat ein gutes Jahr gespielt, Premier League kommt er immer mehr. Nazi-Offensive, ein paar richtig gute Spiele gehabt, ist mehr oder weniger gesetzt in der Nazi und das kann man jetzt von Fabian Rieder nicht einmal ansatzweise behaupten.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Sprachbarriere gibt bei den Emojis, da könnte man jetzt auch das Clone-Emoji setzen für die Aussage. Ja, das ist...
Nein, ich meine, dass ich ihn nicht so erlebt habe, dass
das
so emotional ist.
Ah, okay, Entschuldigung, dann nehme ich es zurück. Vielleicht ist es so einfach... Ja, manchmal das Gefühl, nehmen denen, schütteln die Handys weg. Also was die zum Teil da posten und dann wieder müssen löschen, das ist schon sehr fragwürdig. Und das ist sicher aus den Emotionen raus gewesen. Das sollte man ja sowieso nicht posten, wie wir alle wissen. Weil halt das Internet vergisst nichts und er hat eine gewisse Reichweite. Sehr ungeschickt gewesen. Aber ich verstehe, das wollte ich eigentlich sagen, ich verstehe, dass er da nicht ganz einverstanden ist und man kann das so sehen wie er. Dass man das clownesk findet. Das habe ich gemeint.
Ja.
Sind wir uns einig?
Fabian Rieder vor Ort gewesen, eigentlich.
Wie?
Ist der Fabian Rieder vor Ort gewesen?
Nein, der ist ja verletzt, der hat nicht kommen können. Der hat irgendeine kleine Blessur, eine Videobotschaft hat er gemacht.
Okay.
Der ist nicht vor Ort gewesen, nein. Ja, aber das ist ja bei den Wahlen immer so. Vielleicht ist auch ein bisschen halbwegs das Ziel erreicht von diesen Wahlen. Man redet heute auch noch ein bisschen darüber. Es ist ja nicht so, dass der Fabian Rieder miserabel war, oder? Es wäre jetzt, ja... Er hat Bibe schon auch noch wichtige Rolle gespielt und auch in U21 das eine oder andere Goal erzielt. Er ist im Nationalteam, also im A-Nationalteam, nicht so weit wie der Amdouni, da hast du recht. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Trainer, der es ein bisschen versäumt hat, ihn oder Yashari näher herzubringen. Aber Rieder hat natürlich in Frankreich, also bei seinem neuen Club, auch nicht so viel gespielt. Also Oder Anduni hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Strecken zu wissen, oder? In England bis jetzt.
Ja. Das ist ein bisschen mehr als der Rieder in
genau.
Frankreich. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir uns da einig. Anduni und Rieder sollten vielleicht mal zusammen ein Bier trinken oder einen Proteinshake oder was auch immer die machen.
Anduni trinkt auch ein Bier. Aber schau, es ist langweilig, wenn wir gleicher Meinung sind. Ich habe ein Thema, wo wir nicht gleicher Meinung werden sein. Super League startet ja wieder am Wochenende. Bevor wir zum Sportlichen kommen, heute am Dienstag ist ja die Meldung reingekommen, dass es einen mega Fanprotest in Bern gibt. Also man muss dazu sagen, IBGC, Samstag um 6 Uhr, sind die Fankurven ausgeschlossen wegen Vorfall in Zürich bei GC IB, wo IB-Fans einen Bus demoliert haben und noch sonst ein paar Sachen, einen Buschauffeur angegriffen haben und so. Hat jetzt die Liga durchgegriffen mit den Behörden zusammen und eben vor leeren Fankurven findet das Spiel statt. Jetzt haben die Fankurven genug, haben sie heute bekannt gegeben. Alle nach Bern, also alle Fangruppierungen oder die meisten von Basel und so weiter, die kommen da auf Bern. Was haltest du von dem?
Also eigentlich kommen ja wirklich, also das kommt ja, das wird ein riesen Aufmarsch, oder? Da kommen ja zwei extra Züge und Gas und Züge und Sachen. Grundsätzlich sollen auch die Fußballfans absolut die demokratischen Rechte in Anspruch nehmen können. Ich hoffe einfach wirklich nicht, dass das irgendwie eskaliert, weil das würde am Anliegen von der Fanszene, glaube ich, überhaupt nicht helfen. Aber es ist natürlich, könnte durchaus auch eine explosive Mischung sein, wenn all die Fans zusammentreffen, die ja auch untereinander jetzt zum Teil doch ein bisschen verfeindet sind. Aber vielleicht ist das wirklich dann einfach mal ein Zeichen setzen und gemeinsam auch zeigen, wie gross das man in der Schweiz ist oder von der Anzahl Leute her, wie gross das die Fußballfanstimme ist.
Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die untereinander werden Lampe bekommen. Das wäre ziemlich dämlich. Die haben jetzt ein gemeinsames Anliegen und setzen sich für das ein. Ich finde Kollektivstrafen blöd. Da sind wir uns sicher einig. Das ist ein langweiliges Thema. Das ist aber nur ein Punkt. Ich finde, warum, und das ist mir wirklich ein Anliegen, und das meine ich ernst, so wie ich es jetzt sage, warum die Fans, 95%, 93%, 98%, keine Ahnung, von den Fans sind ja friedlich. Und das betrifft jetzt halt bei dieser Sperrung im Wankdorf zum Beispiel mehrere tausend Saisonkartenbesitzer, die ja nie irgendetwas machen. Und das kann es nicht sein. Da bin ich ganz der Meinung von den Fans. Aber warum tun sich die nicht mal gegen die Karten stellen? Und es gibt nur noch Orte, wo Fans verwüsten, wo ja, Büros sind auch verboten. Tobi, wenn wir zwei heute Abend durch Bern ziehen, das habe ich schon mal erzählt mit Büros, in Hang, ja, was passiert mit uns zwei? Also, ja, es gibt gewisse Sachen, gewisse Spielregeln und warum tun sich die Fans nicht mal gegen die stellen, gegen die Karten? Es geht mir nicht darum, dass man die denunziert, aber dass man denen einfach mal klar macht, hey Jungs, so geht es nicht. Ihr könnt nicht Chauffeur angreifen, Bussen demolieren, Züge demolieren. Das vermisse ich ein bisschen, so ein bisschen die Selbsteinsicht. Es geht immer nur gegen die böse Polizei, gegen die bösen Behörden, gegen die böse Liga. Mir greift das ein bisschen zu kurz.
Ja, ja, ja. Aber also ich meine, die Begründung mit mir zwei würde jetzt mit Büros Ärger bekommen. Das ist natürlich, wenn so zwei Glöhne wie mir durch Bern laufen, ganz allein, komplett hilflos sind gegen die Polizei. Also wenn es eine grosse Veranstaltung ist oder ganz viele Hunderte von Fans, ist es natürlich schwieriger einzugreifen und da muss man das abwägen aus Polizeisicht. Aber also bei Pyro habe ich ja wahrscheinlich eine unpopuläre Journalistenmeinung, weil ich finde das einmal noch recht schön in diesen Stadien. Und ja, ich weiß nicht, statistisch würde ich jetzt mal behaupten, passiert ja dann einmal nicht wahnsinnig so viel über so eine Saison her. Aber es kann auch sein, dass ich da völligen Quatsch erzähle. Hey, schauen wir mal, wie der Samstag läuft, oder? Ich finde wirklich, es ist völlig okay, dass die ihr ein Anliegen platzieren. Und eben, ich finde auch nicht, bei weitem nicht okay, wie gewisse Städte jetzt gegen die Fußballfans vorgehen und das irgendwie als politisch, ja, also, ja, als ihre politische Mission gesehen, so wie ich das zum Beispiel von aus der Ferne in Luzern gesehen. Aber ja, also ich meine, die sollen jetzt mal zeigen, wie gross das sie sind und dass sie auch wirklich angemessen können demonstrieren. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass so etwas auch Erfolg könnte haben.
Also Erfolg wird es nicht haben, aber das glaube ich nicht. Weißt du, du musst weiss sehen, es ist für die Stadtpolizei oder für die Kantonspolizei Bern natürlich auch wieder ein riesen Aufwand, ja, einfach ein Seich, oder? Ich weiss jetzt nicht, was mit dem Spiel passiert, IBGC. Ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage auf einmal, Der Bären-Sicherheitsdirektor, der Nals, ist ja nicht so beliebt bei den Fans. Schlussendlich könnten sie jetzt auch sagen, ja, das ist heikel, wenn da so viele Fans kommen, wir streichen das Spiel. Hoffe ich natürlich nicht.
Ja, aber...
Es ist einfach, ich finde es ein bisschen unnötig, aber ich glaube, wir haben genug über das jetzt geredet und ja, schauen wir, was passiert. Und weißt du, zum Beispiel personalisierte Tickets sind ja auch so ein Zahnkapfel, wo sich die Fans extrem dagegen wehren. Aber wir sind jetzt geflogen und wenn ich in einen Flieger steige, muss ich auch meine Daten angeben. Und wenn jemand nichts zu verbergen hat, ich habe noch kein gutes Argument gehört, warum dass man nicht seine Daten abgeben kann. Wenn ich in Italien ein Match schaue, gebe ich auch meine Daten ab. Also, ich habe ja nichts Böses vor. Also die nichts Böses vorhaben, kannst du doch Tobias Wedermann angeben, dann bekommst du dein Spiel. Kannst du mir sagen, wo da das Problem ist?
Ich weiß es im Fall auch zu wenig. Aber vielleicht können uns das auch Fans sagen. Im Rahmen von feedback@20minuten.ch können wir das ja gerne in der nächsten Folge, wo wir dann wahrscheinlich ja dann auch die Demonstration am Samstag werden aufnehmen. Können wir da auch Argumente sammeln? Oder in den Kommentaren auf Spotify oder so. Kann man uns da durchaus auch Sicht von Fans, wo vielleicht vor allem deine Haltung nicht so können verstehen können, die wir da gerne weitergeben.
Genau, gute Gründe, warum dass man gegen personalisierte Tickets ist. Ich freue mich.
Ja. Sonst, Rückrundenstart, freust du dich? FCZ, FC Basel, schon mal ein rechter Kracher.
Ja, freuen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ich hoffe, dass es ein bisschen spannend bleibt, ganz vorne. Meine Befürchtung, ja, für das Zeichen, ist ein bisschen, dass IBE halt gleich davon zieht, mit Rolls Wedderserve noch St. Gallen noch allen anderen zu mithalten. Zürich auch nicht. Das ist ein bisschen das eine. Sonst erwarte ich eigentlich einen massiv verbesserten FC Basel, mit Rolls ihnen noch zu, den Rang 6 zu erreichen. Wo aber, das wird mir ein bisschen zu fest hochgehängt, der Rang 6, wenn es sind auch noch 5 Runden spielen. Es ist nicht wie früher, das hast du auch gar nicht mehr erlebt, die Finalrunde, wo dann wirklich noch 14 Runden spielen sind, Punkte sind halbiert worden und so. Das ist richtig spannend geworden. Ja, wenn Basel jetzt noch 6 wird, werden sie gleich keine Chance haben, noch 3 zu werden. So ein bisschen so ist es ja, aber ich traue Basel sehr viel zu. Vielleicht sogar, ich gehe so weit, dass sie sagen, sie könnten sogar das beste Team werden im Frühling. Wo ja, bin ich noch gespannt, was da passiert. Du hast ja jetzt mehrmals angedeutet, dass vielleicht nicht alles so gut ist, wie man immer das Gefühl hat. Jetzt ist heute bekannt worden, dass der Ulises Garcia, finde ich, hat er verdient, doch noch einmal einen Auslandstransfer machen kann. Olympique Marseille. Würde mich nicht überraschen, wenn er dort spielt. Die haben jetzt ihren Linksverteidiger verkauft, auf Saudi-Arabien, glaube ich. Brasilianer und hat sensationelle Flanken. Und ich sehe ihn dann schon auch gegen Ungarn und Schottland der EM in Startelf zum Beispiel, wenn er jetzt eine gute Rückrunde spielt. Das ist das, was noch spannend ist. IBE wird sicher noch Ersatz holen im Januar. Sonst weiss ich nicht, was man noch so erwarten kann, transfermässig. Was sind deine Erwartungen?
Ich hoffe auch einfach, dass es spannend bleibt. Ich weiß nicht, auf wen man das am meisten kann hoffen kann. Vielleicht sogar wirklich auf Servet. Aber ja, ich glaube, im Mittelfeld wird spannend. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der FCZ vielleicht nicht mehr so einen Lauf weiterzieht. Kann mich aber auch irren. Mich nimmt es Wunder, was logischerweise mit dem FCB passiert. Wenn sie das jetzt schon gewinnen. Ich glaube schon, wie du auch gesagt hast, die könnten ein ganz anderes Gesicht zeigen, jetzt in der Frühlingsrunde als im Herbst. Ja, und sonst, also was ich momentan logischerweise am meisten auch interessiert bin im Zusammenhang mit der Super League, ist, wenn der GC-Verkauf endlich kommuniziert wird, weil da ist also hinter der Kulisse mächtig etwas am tun.
Ja, morgen, Mittwoch wird er, glaube ich, kommuniziert. Wie wir ja angedeutet haben, schon relativ früh, wird Los Angeles FC GC kaufen, übernehmen. Die haben ein Joint Venture mit Bayern München. Das Interessante daran ist ja, dass nicht Bayern München, sondern eben Los Angeles der Besitzer wird sein. Das, von dem her wird es keine Probleme geben, falls GC jemals wieder in Europa kommt, dass sie die gleichen Besitzer werden haben wie Bayern München. Das ist alles relativ clever aufgelesen. Es gibt da so recht viel Konstrukt. Ja, wir wissen jetzt noch zu wenig, was passiert, aber sie haben die Bücher relativ eingehend geprüft. Sie arbeiten sehr erfolgreich in den USA, sind gute Leute dahinter. Gute Zusammenarbeit mit Bayern München könnte meiner Meinung nach interessant werden. Das haben wir auch schon andiskutiert. Wenn 17, 18, 19-Jährige vielleicht halt hierher kommt, was zu GC kommt von Bayern München, das Talent, was es nicht ganz schafft dort. Ja, ich finde es alles besser als die jetzigen Verhältnisse bei GC. So weit gehe ich jetzt mal. Und ich bin für dich und für GC verhalt optimistisch, dass es ein bisschen besser wird in den nächsten Jahren.
Ja, also der Deal ist ja Ende letzte Woche ist es dann wirklich sehr, sehr konkret geworden. Also da habe ich ganz viele SMS bekommen, dann, wo es eigentlich geheißen hat, dass das Ding ist so gut wie durch. Was ich noch spannend finde, ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich weiß auch nicht, ob das alles stimmt, aber ich habe gehört, durch durchaus gute Quellen, dass eben dass die Zusammenarbeit mit Bayern München dann wird ein Thema sein, was ich doch sehr spannend finde. Ich meine, das kann definitiv nicht schaden. Und dass auch schon dicke Sponsoren bereitstehen, um bei GC einzusteigen. Und also da wirklich eine richtig grosse Schweizer Firma und eine Airline aus dem Mittleren Osten, die da bereit sollen sein, mit den neuen Besitzern auch Geld zur Verfügung zu stellen. Und auch das klingt natürlich sehr vielversprechend für die GC-Community, würde ich mal sagen.
GC, Big Brand, ja, Big Club. Das grösste Problem ist halt das Stadion. X-mal diskutiert, das geht noch 4, 5, 6 Jahre. Je nachdem. Und bis dann schreibst du einfach keinen Gewinn. Also legst einfach drauf. Klar kannst du das Defizit minimieren, kannst reduzieren. Kannst mit guter Zusammenarbeit unter den Club sicher auch interessante Spieler hierher holen, die sich entwickeln können. Respektable Ablösesummen kannst du generieren. Grundsätzlich, das Konstrukt finde ich interessant. Solange das Stadion nicht steht, wird es aber gleichwohl schwierig, auch mehr Zuschauer, wahnsinnig viel mehr Zuschauer reinzuholen. Das ist halt schon ein grosses Problem. Aber was du jetzt erzählt hast, ja, dann klingt interessant. Glaube ich auch. Ich finde auch, GC oder die Stadt Zürich hat einen absoluten Top-Club verdient. Und ja, vielleicht wird es schlussendlich gleich GC sein. Es ist ja interessant. Und beim FCZ deutet ja auch nicht wenig darauf hin, dass das Besitzerpaar Canepa irgendwann in den nächsten, sage jetzt 2, 3 Jahren, vielleicht das Aktienpaket abgibt an einen neuen Besitzer. Stichwort Miloš Malenović und seine Leute, die er im Hintergrund hat, die sicher finanziell potent sind. Also es wird einiges gehen in den nächsten Jahren in der Stadt Zürich fußballtechnisch. Hoffen wir auch im Stadion.
Ja, hoffen wir, aber auch neben dem, auf dem Platz und nicht nur neben dem Platz.
Oh, absolut, ja klar.
Was müssen wir noch besprechen?
Ja, weißt du, die spannendste Frage in der Rückrunde ist ja, wer wird zweit? Also IBE wird Meister, Losanuschi, ja mindestens so manchmal Stade Nyonnais gesagt, das sagt alles über den Stellenwert von diesem Club, steigt ab. Was gut ist, sie ja hoffentlich auf. Die spannendste Frage ist, wer wird zweit? Was denkst
du? Servet.
Ja. Und noch darauf an, was jetzt transfermässig passiert. Leider investieren sie jetzt nicht wahnsinnig viel. Die hätten ja jetzt wirklich auch St. Gallen übrigens, die haben gute Ausgangslage. Zürich ja auch zweit zu werden oder vielleicht sogar ein bisschen länger dran zu bleiben bei IBE, wo dann noch irgendeine Stoppelbelastung hat im Europa Cup. Bis jetzt ist noch nicht so viel passiert diesbezüglich.
In so einem Transfer hast du da irgendwelche Infos? Passiert da noch etwas?
Weiß ich nicht. Sie hatten grundsätzlich genug Stürmer eingeben und der Vertrag läuft aus, Ende Saison. Würde mich nicht überraschen. Ist ja dann wieder so, was ich auf den letzten Drücker, wieder der Deadline Day. Wobei es wieder noch ein länger Zeit für Schweizer Transfers, so viel ich informiert bin. Also in der Schweiz, innerhalb der Schweiz. Würde mich nicht überraschen, wenn ein Samen gleichwohl noch geht, wo sie ja wirklich sehr viele Stürmer haben. Was ich noch interessant finde, ein weiterer Freund von dir, der Admir Mehmedi, der ja jetzt Sportchef ist beim FC Schaffhausen, hat der sich irgendeine Challenge gesetzt, nur Spieler zu holen, die älter sind als er. Jetzt hat er den Bobadilla geholt und der Sanogo. Also kommt noch der Fabian Frey nächstens, oder was passiert da?
Vielleicht. Er und er, die hat er ja schon.
Das ist auch älter, oder? Vielleicht spielt er das selber noch auf dem Mal. Er wäre sicher noch im Saft, oder?
Wie lange geht die Saudi-Saison? Kann der Harris echt noch?
Er ist jünger, glaube ich. Er ist ein Jahr jünger, aber ja, wird auch noch ins Schema passen. Ja.
Nein, finde ich natürlich einen sehr lustigen Spruch von dir, den ich gerne weiterleite. Ich glaube, das geht sehr, also ich meine, der, wie wir uns ja vorstellen können, hat jetzt der FC Schaffhausen nicht wahnsinnig viel Budget in dieser Winterpause und doch sehr viel Bedarf in dem Team, vielleicht das eine oder andere zu wechseln, damit man nicht absteigt. Also, momentan ist man auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Darum, ich glaube, also muss logischerweise auch kreative Lösungen finden. Und Bobadilla ist schon mal bei Bobadilla. Ist er vor kurzem gerade noch bei Schaffhausen gewesen. Sanogo ist jetzt noch, oder? Mhm.
Genau, Sanogo, 34.
Ja, aber ich meine, mit 34 kannst du ja noch gute Rückrunde. Vielleicht ist jetzt einfach der kurzfristige Erfolg mal im Fokus. Ich gehe nicht davon aus, dass der Admir Mehmedi plant, die in 2 Jahren noch mit Gewinn weiterzuverkaufen.
Nein, absolut okay. Gespannt bin ich auf Sanogo, der ist ein unglaublich guter Mittelfeldspieler gewesen, aber immer gesundheitliche Probleme gehabt. Das hat schon vor 2 Jahren geheißen, der shootet nur noch 2 Jahre und dann geht es mit den Knien oder was auch immer nicht mehr. Aber er ist offenbar immer noch rum. Und ja, Bobadilla ist schon vor 15 Jahren ein schwieriger Spieler gewesen, oder eine schwierige Person. Aber ist natürlich auch, wenn er fit ist, ist er 36 mittlerweile. Weiss er, wo das Goal steht, unbestritten. Ist sich ab und zu selber im Weg gestanden. Ich finde, er hätte viel größere Karriere können machen. Der ist wirklich richtig stark gewesen, zu seinen besten Zeiten. Schaffhausen ist ja schon fast im Ausland. Wenn wir da schnell ins Ausland schauen, Bundesliga, Restart.
Unbedingt.
Was ist dir wichtig gewesen?
Ich bin halt am Wochenende zurückgeflogen, darum habe ich nicht so viel mitbekommen am Samstag. Habe aber logischerweise mein Herzensteam Bayer Leverkusen intensiv verfolgt. Und die haben ja zuerst in so einen Rückstand geraten. Der VAR hat dann das Goal von Augsburg wieder zurückgeholt. Und dann in der 94. Minute gewinnen sie noch 1-0 gegen Augsburg, aus meiner Sicht sehr verdient. Und ich habe dann wirklich schon auch gefunden, wenn die Spiele noch gewinnst, das ist so Meister-Stuff. Also ich finde, wie, oder es hätte jetzt so können, rauskommen, jetzt spielen die Unentschieden gegen Augsburg im ersten Spiel nach der Winterpause. Oh mein Gott, ihre Nerven sind schon am Zittern und sie sind eben doch kein Meisteraspirant und so. Und wenn dann so Sachen aber noch kippst in den letzten Minuten, das sind so Sachen, die das deutet ja auch mal, das haben wir auch schon beim FCZ gesehen, der Super League vor 2 Jahren, das deutet schon auf Sachen hin, dass da etwas passieren
könnte. Ja, denen kalbert der Schiedsstock. Kennen wir auch nicht in Zürich, das Sätzli, aber es ja, war ein glücklicher Sieg, finde ich, obwohl sie natürlich überlegen waren. Das Goal übrigens, Annahme, Schuss, technisch perfekt, wirklich ein unglaublich schönes Goal, ist es bleibt Vizekus und es tut mir leid für dich, es wird nicht länger gegen Bayern. Boniface, Verletzung, hart, auch wenn der Schick jetzt da ist, aber wenn er im April erst zurückkommt, vielleicht im Mai in Topform ist, da war schon sehr überzeugend gewesen in der Vorrunde. Ja, oder was denkst du? Ist das nicht so schlimm,
der Ausfall? Nein, das ist doch völlig absehbar gewesen, dass der ausfällt. Also in meinem Kopf war immer präsent gewesen, der geht in Afrika und kommt verletzt zurück. Der hat ja auch grosse Verletzungshistorie. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich Nigeria sollte weit kommen, oder? Osimhen Boniface ist ja ein unfassbar Sturmduo. Eigentlich. Darum, ich bin eigentlich schon. Ich glaube, auch bei Leverkusen sind wir davon ausgegangen, dass jetzt doch die nächste Woche durchaus auf den Schick fokussiert wird. Ich möchte schnell den Bundesliga-Part unterbrechen. Du bist am Vapen.
Du mich nicht verraten.
Ja, du bist jetzt plötzlich so. Gehst nachher noch mit den anderen 15-Jährigen am Bahnhof zusammen Passionfruit und Grapefruit-Vape?
Ich bin manchmal ein Konsumopfer. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und finde, was ist das für ein Blödsinn? Aber tatsächlich, Cousine von unseren Kindern, 17 und 18, haben mir das in Weihnachten vorgestellt. Und ich fand es noch cool. Und jetzt in den USA, muss ich sagen, es ist relativ gross. Es gibt nicht übertrieben Tankstellen, wahrscheinlich 150 verschiedene Sorten. Und ich habe das ausprobiert und ja, jetzt habe ich das mal gekauft und probiere es aus. Aber überzeugt mich nicht restlos.
Es macht unfassbar abhängig. Ich würde dir da davon abraten.
Also, hast du Erfahrung, oder was?
Machen wir weiter. Bayern München, dein Lieblingstransfer, Eric Dier, ist in München gelandet. Hast du dich auch so gefreut über Bilder von seiner Ankunft?
Extrem, extrem. Aber ja, er ist vielseitig. Er ist ein Freund von Kane. Und er kann irgendwo gegen Heidenheim und was auch immer da in der Bundesliga rumfleucht, kann er sicher problemlos mitspielen. Ich finde es aber nicht der Spieler, der Bayern jetzt, das habe ich schon letzte Woche gesagt, besser macht. Aber ja, okay. Sie hat jetzt dort eine Lücke, die der Pavard tatsächlich hinterlassen hat, gefühlt mit einem etwas schlechteren, polyvalenten Verteidiger. Und ja, kann man so machen. Ja, ja.
Kann der Dyer auch ausverteidigen, nicht, oder?
Mal, er könnte im schlimmsten Fall sogar 6, aber ja, mal, der ist dort schon recht flexibel einsetzbar und hat ja seine Klasse, sage ich mal, schon auch bewiesen. Vielleicht nicht unbedingt in dieser Saison, oder der neue Trainer nimmt nicht so auf ihn gesetzt, aber ja, hier, wenn er fit ist, ist er ein Spieler, der, wie gesagt, in der Bundesliga auf jeden Fall, ja, sie haben ja dort ein kleines Problem mit Masraoui, der jetzt auch noch im Afrika-Cup ist und ja, der spielt dann vielleicht 3 Tage vor dem Champions League Viertelfinale halt. Weißt du, wie ich meine, dass der eine oder andere schonen kann. Upamecano, der Verletzungsgeschichte hat, der Kim, Delich, dass die vielleicht auch ein bisschen weniger müssen spielen und nicht alle 3 Tage. Und nehmen sie dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen Geld in die Finger für ein 6, hoffe ich mal, für alle Bayern München-Fans.
Ich habe das Gefühl, du hast letzte Woche massiv kritischer über den Transfer geredet als jetzt.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, weil es nicht ein Spieler ist, der Bayern besser macht. Aber wenn ich es jetzt so... Ja, hat natürlich auch Reaktionen bekommen von Kollegen und Bayern-Fans, die mir das so ein erklärt haben, was das für eine Rolle kann sein, die er ausfüllt. Und ja, Stanisic und Pavard gleichzeitig zu verlieren, ist schon nicht so schlau gewesen, den letzten Tagen vom Transferfenster. Und jetzt hat man dort einen geholt, der, ja, wie gesagt, wo man daheim gegen Heidenheim kann einsetzen kann. Aber ja, wieso?
Ich finde es schön, dass dein Sohn dir hat müssen erklären, wie das funktioniert in dieser Bayern-Abwehr und dass der Transfer doch nicht so schlecht ist.
Nicht schlecht.
Sonst, Bundesliga fällt mir im Fall jetzt gerade nichts ein.
Eberl, ja. Der zu Bayern kommt.
Ah ja, stimmt.
Ist das spannend oder ist es noch nicht fix natürlich, aber absehbar gewesen?
Ist es nicht schon fix?
Ist es schon fix? Ich bin nicht sicher. Es ist, man hat darüber geschrieben, aber ich sehe es glaube noch nicht kommuniziert. Aber egal, er wird Sportvorstand bei Bayern München, sein Club, sein Herzensclub, wo er hergehört. Ich finde, er hat in den letzten Jahren interessante Wandlung durchgemacht. Eigentlich vom Fanliebling zum Buhmann von den Fans. Einerseits, ja, man hat Mitleid gehabt, Gladbach hat wirklich nicht so gut ausgesehen. Der Wechsel zu Leipzig ist natürlich denkbar unglücklich, nach dem, was er alles vorher gesagt hat, über so Konstrukte wie RB Leipzig. Ja, und jetzt geht er zu Bayern. Er ist schon relativ jung, sage ich mal. Er wird sicher, könnte 10, 15 Jahre den Club prägen, bin ich überzeugt. Wo schlussendlich ein Brain ist, wo er bewiesen hat, dass er sehr ein guter Manager kann sein, eine sehr gute Kaderzusammenstellung hat. Liebling von Uli Hoeneß, der immer noch sehr viel zu sagen hat. Ich glaube, das ist ein Match und ja, wird ihm einerseits schaden bei denen, die eh nicht gerne haben, aber Bayern-Fans werden relativ schnell ins Herz schliessen.
Ich bin ein grosser Fan von Max Eberl. Ich finde wirklich, der hat es super geschafft bei Gladbach. Ich habe dann aber schon in den letzten 2 Jahren schon gedacht, wenn bei Gladbach jetzt so schnell so viel sich verändert hat, ob das so nachhaltig war, wie er geschafft hat, was ja dann vielleicht gegen ihn würde sprechen. Und was ich mir halt einfach Gedanken mache, logischerweise seine Gesundheit, oder? Bayern München ist logischerweise ein Herzpflaster medial. Du hast viel zu tun. Ein grosser Stress, ein unglaublicher Druck. Du musst eigentlich alles gewinnen, jeden Spieltag. Und er hat ja jetzt bei Gladbach eine Auszeit gebraucht, wegen seiner Gesundheit. Und darum, ja, also ich meine, der wird sich das sicher überlegt haben, aber ich hoffe, der bringt da eine gute Work-Life-Balance an bei Bayern. Hat sehr, ein gutes Team rundherum, glaube ich.
Ja, also der Freund überzeugt mich sehr. Also das ist eigentlich dem seine Bezeichnung, wo bei RB Salzburg war, der ist ja sportlicher Leiter, wie auch immer, wo ja der unter ihm wird arbeiten, der mehr auch so ein bisschen für das Scouting sicher der verantwortlich wird sein. Junge Spieler wollen sie auch wieder mehr holen. Ich finde Eberl, Tuchel finde ich noch spannend, wobei es ja sehr viele Leute gibt, die sagen, der Tuchel wird vielleicht nicht mehr ewig bei Bayern München bleiben, wo er halt immer früher oder später ein bisschen Stress bekommt mit anderen Leuten. Alonso wäre dadurch, dass der Ancelotti bleibt, wäre jetzt im Sommer zum Beispiel eine perfekte Wahl aus Bayern-Trainer, finde ich. Gar nicht jetzt sehr weit, weiss, aber das bin ich dann noch gespannt. Zusammenarbeit Eberl, Tuchel könnte noch nicht ganz spannungsfrei sein.
Das finde ich einen sehr guten Punkt. Das sind schon 2 Charaktere, die jetzt auf den ersten Moment vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Sonst in Deutschland extrem traurige Meldung jetzt, bevor wir angefangen aufnehmen. Der Präsident von Hertha Berlin, zweite Bundesliga, Bernstein, im Alter von 43, verstorben gestern. Oder heute, in der Nacht auf heute.
Ja, unglaublich. Es geht dermaßen schnell. Er ist ins Bett und nicht mehr aufgestanden am Morgen. So ist es jetzt bis jetzt kommuniziert worden. Ja, krass. Er ist ja, ich habe das noch recht intensiv verfolgt, was mich Hertha interessiert. Die haben ja unglaubliche Wirren in den letzten Jahren, das Verhältnis, Kampfwahl und das Präsidium. Er kommt aus der Fankurve, ist extrem gut vernetzt bei den Fans. Ist echt unüblich, dass so jemand näher Präsident wird und ist sehr hemdsärmlich. Hat mir sehr einen guten Eindruck gemacht und jetzt liest man ja auch die einzelnen Journalisten, die näher dran sind, sagen, ja, sie sind sehr menschlich, gehen auf die Leute zu, redet mit allen. Einfach ein guter Cape, wahrscheinlich. Und ja, klar tut das eigentlich nichts zur Sache, aber wenn wir jetzt über ihn reden, es ist krass, wie viele Leute sich da jetzt schon gemeldet haben. Und ja, wenn du das überlegst, 43, kleine Tochter daheim, ja, traurig.
Ja, sehr traurig. Also wirklich sehr traurig. Ich meine generell, auch wenn du nicht Präsident bist von einem Fußballclub in dem Alter, schon so früh versterben, ist doch eine sehr traurige Geschichte und ich habe das auch mitverfolgt, vor allem auch, weil er sich ja dann eine gewisse Situation in der laufenden Saison, wo es glaube ich nicht so gut gelaufen ist, vor allem am Anfang, hat er sich ja dann zum Teil auch klar gegen die Ultras, aber sozusagen auch seine ehemaligen Leute in der Kurve gesagt, dass nicht alles so geht, wie sie es machen oder wünschen. Und ich habe das schon spannend gefunden, eben wie du richtig sagst, nach all diesen vermeintlichen Superstar-Manager, die da das Hertha komplett vernichtet haben in den letzten Jahren, ist er gekommen als Präsident, ein ehemaliger Ultra, einer, der in der Fernkurve war und hat wirklich, glaube ich, sehr viel Positives für den Club bewirkt, wie du richtig sagst, wie man jetzt auch lesen kann in den ersten Nachrufen. Ja, es ist schade. Sehr schade.
Es war halt dann wirklich noch cool gewesen, wie er ist auftreten. Er ist wirklich im Fanpullover gekommen vom Ultra und die anderen im feinen Tuch, die anderen Bewerber als Präsident. Und ja, also, er war halt auffällig gewesen. Und klar, Fußball ist dermassen gross, dass es muss und darf Platz haben für so Figuren. Es hat mich wirklich noch schön gedacht, dass das möglich ist, dass quasi einer aus der Kurve Präsident wird. Hat ja am Anfang schon ein bisschen zu reden gegeben, wo man nicht genau gewusst hat, ja, wie funktioniert der? Kann der das? Und er hat, glaube ich, einen guten Job gemacht, was man so gehört und gelesen hat.
Ja, also Hertha ist ja auch deutlich aufwärtstrend erkennbar. Ein paar gute junge Spieler, also die haben ein bisschen Ruhe hineingekriegt nach einem eher schwachen Saisonstart in der zweiten Bundesliga. Aber die Zeit läuft uns davon und wir müssen vielleicht einen harten Cut machen, um noch zwei, drei Sachen besprechen.
Reden wir doch noch...
Real Madrid.
Ah, Entschuldigung.
Ja.
Nein, sag.
Was willst du reden?
Sag, ist gut. Real Madrid.
Ja, Real Madrid hat Barcelona komplett auseinandergenommen am Wochenende im Supercup in Saudi-Arabien.
Ja, sehr gut gespielt. Da habe ich ein bisschen reingeschaut an den Highlights. Vinicius natürlich überragend. Vielleicht ist ja das die Lösung. Sie spielen ja jetzt ein modifiziertes System in einem 4-4-2, wo sie keinen richtigen Mittelstürmer haben mit zwei brasilianischen Flügeln, Vinicius und Rodrigo im Sturm. Und so ist ja Platz für immerhin vier von ihren sieben überragenden zentralen Mittelfeldspielern. Bellingham auf dem 10, Modric kann spielen, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Kroos, hat dort so viel Auswahl. Eigentlich noch clever, sie haben immer noch das Problem von den Innenverteidiger, finde ich. Nacho, Rüdiger, die jetzt gespielt haben, sind die einzigen. Aber grundsätzlich machen sie wirklich einen guten Eindruck. Und der Vinicius ist so natürlich näher beim Goal. Also, wenn er nicht ganz im Flügel spielt, sondern eben ein bisschen in einer zentraleren Rolle. Und er hat schon sehr viel Qualität, finde ich. Er hat einen super Abschluss, einen schnell, guten Körper. Also er könnte schon gleich, wenn er so weitermacht, auch Kandidat sein, für bei diesen Weltauswahlen, Weltfußballerwahlen weit vorne zu landen.
Er muss einfach noch warten, bis 40 gewinnt wahrscheinlich der Messi.
Stimmt.
Nein, also Kylian Mbappé kommt ja im Sommer. Dann wird das ja wirklich, das wird eine richtig, richtig grosse Mannschaft zum Schauen. Bin ich wirklich fest davon überzeugt. Das zweite Thema für heute, José Mourinho und La.
Ja, ist mein absoluter Lieblingstrainer, aus nachvollziehbaren Gründen. 2010 Champions League Titel Inter. Ist aber auch absehbar gewesen, obwohl er bei Rom eigentlich keinen schlechten Job gemacht hat. Er hat doch Conference League gewonnen vor anderthalb Jahren. Ist auch letztes Jahr weit gekommen in Europa gegeben. Aber jetzt sind sie wirklich nicht gut gewesen in den letzten Wochen. Ich glaube, 9 nur in Serie A. Mit einem eigentlich mal recht coolen Kader, finde ich. Das ist... Entschuldigung, das technisches gewisses Problem. Tut mir leid für ihn, aber er
ist der Vape ausgestiegen?
Vape ist mir ausgestiegen, genau. Ich muss das Ding wieder aufziehen. Er wird nicht lange müssen warten. Das ist ein bad timing. Er war Kandidat als brasilianischer Nationaltrainer auch. Also schon länger her. Und die haben ja jetzt letzte Woche eine brasilianische Lösung gefunden. Vielleicht wäre er jetzt bereit gewesen, dort einzusteigen, kurzfristig für Copa America im Sommer. Aber um ihn mache ich mir keine Sorgen. Und ich weiss, dass man ihn noch ein bisschen negativer und kritischer kann sehen als ich, aber er ist eine Figur und er hat eigentlich fast überall Erfolg gehabt oder überall Erfolg gehabt als Trainer. Ja, ich finde ihn super.
Ja, je nachdem, wie die Freundschaftsspiele von der Schweizer Nazi laufen könnte, hätte ja vielleicht, wäre das da noch eine Option für die EM?
Ja, wer zahlt ihn?
Ja, Geld ist doch dem nicht mehr wichtig.
Okay.
Nee. Für so einmal kurz EM mit Sim Granit Xhaka, wo er ja seit Jahren versucht hat, irgendwie seine Teams zu holen.
Du meinst, im März beim nächsten Nationalmannschaftszusammenzug gibt es Lampen, irgendetwas von all diesen Brennpunkten. Es geht dann gleich nicht weiter mit dem Jakin und dann kann der Mourinho für 2 Monate kommen und haben sein Monatslohn ist auch höher als der Jahreslohn vom Jakin, aber es könnte knapp aufgehen. So, ein bisschen so ist deine Theorie.
Ich finde, wir können mal nachfragen.
José Mourinho, Schweizer Nationaltrainer. Stell dir das mal vor. Ein grosses Kino.
Ja. Die Pressekonferenzen wären wirklich.
Was hat er gesagt? Servet kann die Conference League gewinnen, gell, hat er erzählt. Gut, das war ein Akt der Freundlichkeit gewesen, aber ja. Er kennt immerhin, ja. Und du hast recht, er ist natürlich, er hat ja den Granit mehrmals auf Rom holen, also zur AS Rom holen. Ja, sehr interessante, wilde Gedanken. Ja. Vielleicht auch schon da etwas. Was wir unbedingt noch müssen besprechen müssen, ist eine Unterlassungssünde. Heute war eine Pressekonferenz vom SFV, neue Nationaltrainerin Pia Sundhage. Du als Frauenfußball-Experte wirst sicher können sagen, was es ist und was es bedeutet. Und sonst habe ich mich schlau gemacht und kann vielleicht 2-3 Sätze dazu verlieren.
Ich kann zu wenig jetzt sagen, wie über ihre bisherigen Erfolge, aber was ich natürlich weiss, seit ich auch die WMs immer wieder mal verfolge, ist sie Teil gewesen als Nationaltrainerin von grossen Nationen und ist also schon ein grosses Kaliber. Also ich würde jetzt mal sagen, es überrascht mich, nachdem man die Inka Siglos Grings habe ich jetzt nicht gedacht, dass man so einen grossen Namen kann holen kann, aber Chapeau. Ich finde, das ist durchaus ein Coup. Kann man als Coup verkaufen, oder?
Ja, ich glaube, das ist so. Ja, aber die Leute, die rauskommen, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, respektive ich habe es natürlich zu wenig beurteilen können, aber ja, wirklich, es hat mich interessiert. Und sie hat vielleicht ihre besten Zeiten als Trainerin ein bisschen hinter sich, oder sie ist schon länger zurück, warum ist sie überhaupt available gewesen. Sie hat mit den USA 2-mal Olympiasieg, ist mit Schweden relativ erfolgreich, seit zuletzt mit Brasilien weniger, ist aber auch eine grosse Spielerin gewesen, ist, glaube ich, schon 63 oder 62, weiss ich gar nicht. Das Projekt hat sie interessiert, nehme ich mal an, die Heim-EM 2025 und auch sie hat natürlich ein bisschen ein dummes Timing gehabt, oder? Die besten Jobs sind weg gewesen, wo sie entlassen worden oder freigestellt worden, wie auch immer nach der WM. Mit Brasilien und jetzt hat der SFV, denke ich, eigentlich noch gut reagiert, hat das ja relativ früh antizipiert und ich denke auch, die daraus kommen, sagen, dass sie wirklich eine grosse Trainerin ist, also sogar mit dem Ottmar Hitzfeld damals Nationaltrainer Schweiz mit den Männern verglichen, weiss ich nicht, ob das zulässig ist, der Vergleich. Aber jetzt müssen einfach schlussendlich dann gleich auch die Spielerinnen wieder ein bisschen besser Fußball spielen, das gehört halt auch ein bisschen zur Wahrheit, finde ich.
Absolut. Ich sehe da aber schon auch gewisse Parallelen zum José Mourinho. So was Timing und so anbelangt. Aber ich einfach nochmal, dass ich das möchte festhalten, José Mourinho, Nazi-Trainer, ich wäre ein ganz grosser Fan. Von mir aus kann man natürlich mit Murat Yakin weitermachen, aber José Mourinho, ich wäre ein grosser Fan. Grosser Fan. Sie ist aber, glaube ich, auch noch eine Lustige.
Ja,
sie
ja,
auch mit einen sehr humorvollen, lockeren Auftritt heute bei der Präsentation von als Nazi-Trainerin.
Ich glaube, das war ja auch das Problem gewesen, dass Dinka Grings jetzt nicht unbedingt die lockerste, humorvollste und netteste Person war, die man sich vorstellen kann.
Hat ja nie gewonnen.
Er hat auch nie gewonnen, aber es war vielleicht auch im Umgang ein bisschen härter gewesen und ist natürlich auch eine ehemalige Weltklasse-Stürmerin gewesen. Dinka Grings hat vielleicht ein bisschen zu hohe Anspruch gehabt. Die eine oder andere Spielerin. Ja, es ist ja die EM geht noch lange, ist mir auch klar, anderthalb Jahre, aber es könnte schon noch etwas Grösseres werden, vielleicht auch in der Öffentlichkeit und vielleicht auch hier im Podcast, wie auch immer. Was ich gleich noch schnell festhalten, Tobi, Columbia University Absolvent, Weltfußballer-Jury-Mitglied und bringt José Mourinho mit der Schweizer Nationalmannschaft in Verbindung. Ja, heute hast du eine grosse Leistung vorgebracht im Podcast, muss ich sagen. Grosses Kino.
Also ich meine, ich habe auch den Vladimir Petkovic schon zu Basel geredet und so. Ich finde, ich darf ab und zu so einen Aussetzer haben, wo ich meine wilden Gedanken darf freien Lauf lassen und mit dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Das machst du ja auch zum Teil unabsichtlich. Und, darum, ich finde das absolut okay. Afrika-Cup verfolgst du?
Ja, verfolge ich. Ist der erste Spieltag. Favoriten die sich schwer, aber ich finde es noch spannend. Wirklich, also ich habe aus Tradition. Ich habe Kollegen, die da halt immer gehen. Zwei, drei Wochen schauen. Also vor allem einen, der da immer dabei ist. Und das, ja, von dem her ist es gerade. Ja, manchmal schon zu zweit, glaube ich. Aber der ist schon Fan vom Kontinent Afrika. Das ist ja auch ein schöner Kontinent übrigens zum Bereisen. Und wenn man es kann verbinden, finde ich das noch cool. Und das, ja, die Teams, eben, es ist ja unglaublich, was die zum Teil dort für Polemiken haben. Also, Ghana zum Beispiel bin ich relativ nahe, in Anführungszeichen, wo ich auch Spieler gut kennt habe. Und was die dort verlampen haben, die Journalisten mit dem Verband, mit den Spielern, auch krachen, der Pressekonferenz. Also, da ist ja alles, was wir erleben, bei Schweizer Kindergeburtstag. Und da sind ja politische Spiele und logischerweise Berater, die Einfluss nehmen. Also das ist alles sehr wild zum Teil, aber wenn es wirklich richtig losgeht, kann man ja schon Nigeria, Elfenbeinküste, Ghana, Algerien, Marokko, Ägypten, das hat ja schon der ein oder andere grosse Fußballspieler. Ich verfolge es schon, du nicht so in dem Fall.
Bis jetzt noch nicht. Ich nehme mir das jedes Mal vor, weil es hat ja doch auch einmal sehr, sehr coole Spiele, sehr emotionale Spiele auch. Ich versuche jetzt, mich da in der nächsten Woche, jetzt, wo ich in der Schweiz bin, in der gleichen Zeitzone zu bessern. Aber ich finde es halt einfach schade, dass das wirklich so ein Wettbewerb ist, wo ja jetzt in Afrika gleich zu setzen ist mit einer EM zum Beispiel. Und aber während dem stattfindet, während dem alle Ligen spielen, würde ich jetzt am afrikanischen und auch am asiatischen Fußball ein bisschen mehr gewichtig geben, fände ich das schon cool, wenn die in einer Zeit würden spielen würden, wo es mehr Aufmerksamkeit würden bekommen würden. Aber bei diesem Kalender ist das natürlich mega schwierig. Kommen sicher auch noch klimatische Themen dazu, oder?
Ja gut, sie könnten ja, das ist klimatisch bedingt. In Afrika, Asien, weiß ich gar nicht so. Sie könnten ja auf Katar gehen, mittlerweile sind ja die Stadien auch alle gekühlt im Sommer, dann bei 100 Grad die Matches austragen, wird sicher alles auch noch kommen. Bin ich ja so viel zum Thema wilde Ideen. Übrigens, der Afrika-Cup ist ein Problem für dein Leverkusen mit Tapdobal, Kusunu, zwei sehr starke Innenverteidiger. Ja, ja, es ist schon schlimm. Es ist schon unglücklich, aber muss man halt bei Kaderplanung auch berücksichtigen.
Übrigens finde ich schon auch, oder ich würde jetzt mal behaupten, in Europa gibt es sehr viele Nationalspieler, die extrem stolz sind für ihr Land zu spielen. Andere vielleicht ein bisschen weniger. Aber in Afrika habe ich schon das Gefühl, die haben extrem grosses Standing auch in ihren Ländern. Die Stars von der afrikanischen Team sind sehr stolz für ihre Länder an dem Afrika-Cup teilzunehmen. Und dann immer so die Pressekonferenzen auch von einem Jürgen Klopp, der mir ja sonst extrem sympathisch ist, wo er eben so findet, am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn die Spieler gar nicht würden gehen und so bei Mohamed Salah. Ich finde das einmal nicht so fair gegenüber diesen Spielern. Klar, aus Leverkusen-Sicht jetzt zum Beispiel auch eine sehr schwierige Situation, wenn zwei von deinen absoluten Superverteidiger fehlen. Aber ich finde, man sollte das diesen Spielern auch gönnen können, wenn sie das möchten.
100%ig einverstanden. Sehr schönes Schlusswort.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Wenn ihr Feedback habt, zu Themen von uns dann, oder Meinungen von uns, dann schickt ihr uns gerne auf feedback@20minuten.ch mit dem Betreff andere Liga. Feb und ich tun das da immer austauschen, was da reinkommt. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, Anfangswoche. Und ich freue mich drauf. So mit dem New York beendet, jetzt wieder ein bisschen mehr auch mich können um dich kümmern. Finde ich schön. Freue mich.
Genau, nächste Woche kommst du mir nicht. Ich habe ja da unseren Sheet, wo wir da rudimentär vorbereiten, seit Wochen vorbereitet, dass wir ein Tippspiel machen mit Meistertipp und so weiter, Europameistertipp. Nächste Woche schaffen wir das. Passiert hoffentlich nicht wieder irgendein trauriger Todesfall. Jeder traurig, Pleonasmus, I know. Aber wir schaffen es und gute Zeit. Guten Rückrundenstart, gute Fan-Demo. Bis dann. Tschüss zusammen.
Gute Woche. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.